MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Ich darf jetzt herzlich Gerald Kahner begrüßen. Sie sind einer der anerkanntesten Militärexperten in Österreich, langjähriger Offizier beim österreichischen Bundesheer. Und ich möchte heute mit Ihnen sprechen natürlich über den Krieg zwischen Israel und dem Iran. Meine erste Frage, heute ist der 17. Juni. Wie würden Sie generell nach ein paar Tagen dieser Kriegssituation, wie würden Sie die Situation einschätzen?
Es ist erstaunlicherweise Israel in wenigen Tagen bereits eigentlich mit dem ersten Schlag wesentlich gelungen, die iranische Luftverteidigung auszuschalten bzw. zu minimieren, so dass Israel heute, wenn man israelischen Angaben Glauben schenken darf, und ich denke, das kann man, zumindest im Großteil des Territoriums des Iran bereits über Lufthoheit verfügt. Das heißt, Israel kann dort mit eigenen Luftstreitkräften eigentlich mehr oder weniger ungehindert Ziele im Iran bekämpfen. Und das ist eine gewaltige Zielerreichung sozusagen.
Wie ist das möglich, dass man von einem sehr kleinen Land über 2000 Kilometer in ein unwesentlich größeres Land, das ist glaube ich ein paar Mal so groß wie Deutschland, wie ist das möglich? Welche Vorbereitungen hat es dazu gebraucht? Und ist das Kräfteverhältnis wirklich so schlecht? Beziehungsweise die Zusatzfrage, ist die iranische Abwehr, vor allem Flieger- und Luftabwehr, in einem dermaßen desolaten Zustand, dass das überhaupt möglich ist?
Für einen derartigen Erfolg braucht es natürlich viele Komponenten und ihr Zusammenwirken vor allem, ihre Koordinierung. Wir müssen gewärtig sein, dass Israel natürlich eine derartige Operation bereits seit Jahren vorbereitet hat und diese Vorbereitung immer weiter verfeinert und perfektioniert sozusagen. Also gibt es eine langfristige Planung. Wenn wir uns erinnern, Benjamin Netanyahu hat ja sogar vor den Vereinten Nationen ganz klar auch mit einer Skizze gezeigt, wo für Israel die rote Linie ist, ab der es nur mehr eigentlich eine militärische Lösung gibt, also einen Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen. Und das ist eben vor unmittelbarem Bevorstehen der Waffenfähigkeit einer iranischen Atombombe. Und diese rote Linie dürfte derzeit erreicht sein, möglicherweise auch schon überschritten worden sein. Das heißt, man hat jahrelang vorgeplant, diese Planungen immer weiter verfeinert. Man hat diese Planung über mehrere Ebenen getan. Das heißt, die Ebenen sind, gibt es eine militärische Ebene, da gibt es eine nachrichtendienstliche Ebene, eine politische Ebene. Besonders bemerkenswert aus meiner persönlichen Sicht ist natürlich neben der militärischen die nachrichtendienstliche Komponente. Es wurden offensichtlich über Jahre Agenten geschult, eingeschleust in den Iran auf mehreren Ebenen, auch bei den republikanischen Garden, wo dies sicherlich kein leichtes Unterfangen ist, in der politischen Ebene, aber natürlich auch Agenten, die zum Beispiel auf Befehl dann sich mit Lastkraftwagen in die Nähe von Stützpunkten der Luftabwehr begeben und dort sozusagen auf sehr kurzfristig erteilten Befehl hinauf, ähnlich wie es auch die Ukraine getan hat mit den russischen Flugplätzen dort, mit Drohnen dann diese Luftabwehrstellungen des Iran ausschaltet. Gleichzeitig schalten sowohl möglicherweise Spione selbst, aber auch natürlich Luftstreitkräfte Israels die Führungsriege der iranischen Streitkräfte und auch der republikanischen Garden aus, sodass die Befehlskette unterbrochen ist. Das stört das gesamte iranische System und zugleich beginnen die israelischen Luftstreitkräfte eben auch mit der Zerstörung der Nuklearanlagen, inklusive, um nicht zu vergessen, auch die Spitzenforscher und Spitzenwissenschaftler, die am Bau und der Vorbereitung der iranischen Atombombe beschäftigt waren. Also eine extrem komplexe und komplizierte Operation, basierend allerdings, und das muss man auch ganz deutlich sagen, auf einer gewaltigen militärischen Überlegenheit Israels gegenüber den Gegnern. Last but not least, wenn man sich die Berichte durchliest und die Fotos betrachtet und die Filme betrachtet, dann hat der Iran ganz offensichtlich auch nichts aus den bisherigen Angriffen der bisherigen Kriegsführung Israels gelernt, sondern teilweise die Flugzeuge auch auf den Flugplätzen im offenen, im Freien stehen lassen.
Meine Frage noch zu den geheimdienstlichen Aktivitäten, die Sie angesprochen haben. Es wurden ja mehrere Militärkommandanten getötet. Ich glaube, der Chef auch von der Revolutionsgarde, dann mehrere Atomwissenschaftler. Das funktioniert ja nur, wenn man von innen auch aus operiert. Ist das wirklich möglich, dass, oder beziehungsweise wie kann das sein, dass der Iran, der sich so militärisch präsent im Nahen Osten gezeigt hat mit der Aufrüstung der Hisbollah, der Houthis, der Hamas, dass die dermaßen, ich sage es jetzt ganz profan, nackt im Inneren sind und das überhaupt möglich ist?
Sie haben völlig recht. Es ist wirklich erstaunlich, dass der Iran offenbar es zugelassen hat und dass es eben geschehen kann, dort über Jahre offenbar nachrichtendienstliche Kapazitäten in mehreren Ebenen, auf mehreren Sektoren aufzubauen und die dann im Anlassfall minutiös zu koordinieren. Also hier ist vor allem der iranischen Abwehr ganz offensichtlich einiges entgangen und möglicherweise muss man einfach auch sagen, dass der Westen diese Fähigkeiten und Kapazitäten des Iran zumindest in diesem Bereich überschätzt hat. Israel hat sie offensichtlich richtig eingeschätzt. Wie gesagt, das waren Aktivitäten, die über Jahre vorbereitet wurden und sehr viele Personen umfasst haben. Und das ist ja noch erstaunlicher sozusagen. Hier sprechen wir ja nicht von 5 Agenten. Da sprechen wir vermutlich von Hunderten Agenten, die im Land unterwegs waren, auf mehreren Ebenen. Und das ist natürlich erstaunlich, hat vermutlich aber damit auch zu tun, dass es natürlich im Iran nach wie vor eine aktive Opposition gibt, die der zum Beispiel den Sturz des Mullah-Regimes sehr am Herzen lege. Und hier findet man natürlich schon auch das ein oder andere Potenzial an Kooperateuren sozusagen, die zur Zusammenarbeit bereit sind. Auch so weitgehend, dass sie zum Beispiel eben Anschläge verüben beziehungsweise derartige Aktivitäten setzen, wie das Verbringen von Massen von Drohnen in die Nähe von Luftstützpunkten.
Andere Frage, der Iran reagiert natürlich auch mit Angriffen mit Drohnen und auch mit Raketenangriffen, mit Hyperschallraketen. Wie effektiv sind die, beziehungsweise wie groß ist das Reservoir der Iraner, dass sie das auf Dauer über mehrere Tage oder Wochen aufrechterhalten können?
Man hat immer davon gesprochen, dass der Iran etwa über 2000 ballistische Lenkwaffen verfügt und natürlich ein Mehrfaches an Drohnen. In der ersten Welle, unmittelbar nach den israelischen Angriffen, sind ja auch 200 Drohnen spontan eingesetzt worden, relativ unkoordiniert auf israelisches Territorium. Und wir sehen, wenn man den glaubwürdigen Zahlen tatsächlich trauen darf, und wenn ich schon sage, sie sind glaubwürdig, ich traue ihnen, dann gab es eben in der ersten Nacht diese 200, allerdings mit relativ langsamen Drohnen, in den Folgenächten immer mehr ballistische Lenkwaffen, die allerdings nie diese Zahl erreicht haben, die sozusagen mehr über 100 hinausging. Und diese Zahl ist in den letzten Nächten gesunken. Das heißt, in der letzten Nacht zum Beispiel haben wir nur mehr 30 Raketen verzeichnet, die aus dem Iran Israel getroffen bzw. auf Israel gefeuert wurden. Also wir sehen hier schon die Wirkung der israelischen Luftstreitkräfte und ich denke, dass das in den nächsten Tagen noch stärker sichtbar wird.
Aber kann das heißen, dass der Iran weniger jetzt zur Verfügung hat oder aber auch im Umkehrschluss, dass sie sagen, sie sparen sich eine gewisse Summe an Waffen auf, um einen größeren Schlag gegen Tel Aviv und Haifa und die großen Städte in Israel auszuführen?
Diese zweite Variante wäre natürlich eine theoretische Möglichkeit. Wir haben in der Vergangenheit ja auch gesehen, dass der Iran immer ein wenig zugewartet hat auf einen Zeitpunkt, der ihm dann günstig erschien, um eben militärisch massiv dann zu reagieren. Das scheint mir in diesem Fall nicht ganz so zu sein. Ich kann es jetzt nicht ausschließen, aber ich denke, dass der Iran im Moment sehr bestrebt ist, das, was er einsetzen kann, tatsächlich auch einzusetzen. Es gibt auch Quellen, die dafür sprechen, dass unter Umständen das eine Art indirektes Verhandlungsangebot bereits wäre. Daran glaube ich offen gestanden auch nicht ganz. Ich denke, dass der Iran derzeit das, was er verfügbar hat und von der Führung her einsetzen kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Einsatz, ein präziser Einsatz einer ballistischen Lenkwaffe über mehrere tausend Kilometer ja ein ziemliches Unterfangen ist im Sinne der Führung, also Feuerleitung und so weiter. Und das alles kann ja bereits auch gestört sein. Nicht nur die Abschussvorrichtungen, die ja jede Nacht von Israel wieder unter Feuer genommen werden. Die Befehlskette, die Steuerung, die Führung des ganzen Unternehmens kann bereits und dürfte bereits gestört sein. Also ich denke, das ist es, was der Iran im Moment kann. Wir dürfen, glaube ich, auch bei der Betrachtung der Gesamtsituation nicht übersehen, dass es ja sehr wohl dabei auch um die Legitimation des theokratischen Systems gibt, geht, weil natürlich mit diesen israelischen Angriffen das Prestige und der Ruf sozusagen der Staatsführung schwer geschädigt ist. Das heißt, es wird damit klar demonstriert, dass also dieses Regime nicht in der Lage ist, die Bevölkerung und die wichtigsten Zentren des Militärs ausreichend zu schützen.
Was auch ein Grund ist, wenn man mit Leuten kommuniziert in Teheran oder im Iran, die sagen, es gibt keine Schutzvorrichtungen, es wurden keine Bunker gebaut, es wurden, also die Bevölkerung ist relativ nackt gegenüber diesen Angreifen. Die einzige Möglichkeit ist, dass man aus Teheran flüchtet. Ich habe vorher schon erwähnt, der Iran hat im Prinzip die letzten Monate alle Verbündeten respektive aufgerüsteten Terrororganisationen wie die Hezbollah oder die Hamas und die Houthis sind auch geschwächt im Jemen verloren. Ist das mit ein Grund, warum sie dermaßen geschwächt sind und sich nicht auch auf die Verteidigung wirkt? Oder hat man sich im Iran zu sehr auf die Verteidigung von diesen Satellitenkräften verlassen, um die eigene Verteidigung dazu zu vernachlässigen? Es hat ja wahnsinnig viel Geld auch gekostet, die letzten Jahrzehnte, um die alle aufzurüsten. Ist das vielleicht ein Grund, dass man sich zu sicher war, dass die Hezbollah funktioniert, dass die Hamas funktioniert, dass die Houthis funktionieren?
Ganz sicher ist es so. Die Kriegsführung des Iran, und das sage ich ganz bewusst, die Kriegsführung des Iran gegen Israel war in der Vergangenheit ja immer sich abstützend auf diese Elemente, diese externen Gruppierungen, die also hier nicht staatlich, sondern einfach extremistische, terroristische Gruppierungen Israel bekämpft haben, teilweise ja mit sehr weit entwickelten Waffensystemen, die ja vom Iran kamen. Und diese Satelliten sozusagen hat Israel in den letzten Monaten dem Iran einfach entzogen. Sowohl die Hamas ist nicht mehr sozusagen als militärische Einheit einsetzbar, die Hezbollah schon gar nicht, hat auch die Basis im Wesentlichen im Libanon verloren. Syrien als Versammlungsort sozusagen auch oder als Sprungbrett des Iran nach Israel fällt weg, komplett weg. Assad ist in Moskau, es gibt ein anderes Regime in Syrien. Und auch die Houthis wurden natürlich in den letzten Wochen geschwächt, aber doch geschwächt, wie vieles, genau, geschwächt. Das heißt, die Hoffnung, die Abstützung des Iran auf die Planung, dass im Fall eines Angriffs Israels auf den Iran diese Gruppierungen sozusagen die Anstrengungen Israels in irgendeiner Form diversifizieren könnten, die sind vorbei. Das heißt, Israel kann sich jetzt komplett einerseits auf den Iran konzentrieren und der Iran als solches ist jetzt das Ziel der israelischen Anstrengungen. Was der Iran eben völlig vernachlässigt hat, ist genau diese Beurteilung anzustellen, dass wenn Israel es will, muss es jetzt nicht mehr sich schützen oder abschirmen gegen Hezbollah, Hamas oder die Houthis, sondern kann praktisch die gesamte militärische Macht zumindest in der Luft gegen den Iran einsetzen. Und hier nicht die Konsequenzen zu ziehen und die Anlagen im Iran besser zu schützen, ist eine Schwäche, eine Achillesferse und eigentlich, sage ich aus militärstrategischer Sicht, unprofessionell.
Ein Kriegserfolg oder ein Kriegsfortschritt hat natürlich immer auch etwas mit den Verbündeten zu tun. Israel stützt sich auf die USA, einerseits auf Waffenlieferungen, Logistik etc. Der Iran hat eigentlich mit Russland, China, sei es dahingestellt, einen Verbündeten, der selbst in einem Krieg ist und hier wenig helfen kann. Die Golfstaaten, respektive alle sunnitischen Staaten, werden dem Iran nicht zur Hilfe. Das heißt, Iran ist relativ isoliert und nackt. Kann man das so sagen?
Das kann man durchaus so sagen. Insbesondere scheint auch Russland sich neuerlich, wie bei Syrien auch, nicht als verlässlicher Verbündeter darzustellen. Russland hat ja seine Basen in Tartus in Syrien mehr oder weniger völlig verloren. Und das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, den Iran sozusagen direkt zu unterstützen, nach Verlust dieser Basen in Syrien und des gesamten Syrien. Ist Russland eben nicht in der Lage, direkt in diesen Konflikt einzugreifen, ohne unter Umständen die Lufträume anderer Länder zu verletzen und beziehungsweise die Seegrenzen anderer Länder zu verletzen. Und das hat natürlich einen gewaltigen Einfluss darauf, dass eben der Iran komplett isoliert ist. Der Iran hat ja, wenn man den Quellen Glauben schenken darf, bereits angesucht um Unterstützung in Russland. Das wurde also auch in China, das wurde sanft abgelehnt. China hat sich meines Wissens nach noch gar nicht wirklich offiziell dazu geäußert. Und das hat natürlich schon eine große Bedeutung, nicht nur auf den Konflikt zwischen, oder den Krieg zwischen Israel und dem Iran, wenn wir daran denken, dass natürlich die Shahid-Drohnen, die täglich von Russland auf die Ukraine abgefeuert werden, ursprünglich aus dem Iran stammen und jetzt mit iranischer Unterstützung in Russland sozusagen in Lizenz gebaut werden, dann werden diese Shahid-Drohnen in Zukunft weniger werden. Auch der Iran wird sich natürlich jetzt überlegen müssen, inwieweit er da noch sozusagen in einer Verbündetheit zu Russland weiterhin steht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich schon, wenn wir viele auch bei uns ja in Österreich von der Bedeutung dieser BRICS-Organisation sprechen, die ja keine Organisation ist, sondern eine lose Kontaktgruppe von sozusagen Schwellenländern, dann zeigt sich also anhand auch dieser Operation jetzt Israels, dass diese Organisation, diese als Organisation bezeichnete, diese Bezeichnung nicht verdient. Also hier habe ich also von Venezuela, von Brasilien, von Südafrika bis jetzt noch nicht einmal Solidaritätskundgebungen gehört, offen gestanden. Vielleicht sind sie mir auch entgangen. Jedenfalls eine unmittelbare Unterstützung sehe ich nicht, mit Ausnahme der Tatsache, dass es Gerüchte gibt, nachdem Teile der Familien der Revolutionsgarden nach Venezuela geflohen sein sollen.
Ziel Israel ist es natürlich, das Atom des Iran zu zerstören oder zumindest nachhaltig zu schwächen. Ist das bereits gelungen?
Eine nachhaltige Schwächung ist aus meiner Sicht bereits durchaus gelungen. Es gibt eine sozusagen aus israelischer Sicht Achillesferse. Das ist eine Atomanlage, die unterbunkert ist, die so tief im Fels wirkt sozusagen und dort Uran angeblich angereichert wird oder sehr wahrscheinlich angereichert wird, auf einen Wert von mittlerweile, glaube ich, über 60%. Diese Anlage kann mit den israelischen Mitteln allein nicht zerstört werden, es sei denn, man unternimmt dort eine Spezialoperation mit Spezialeinsatzkräften. Davon gehe ich derzeit noch nicht aus, jedenfalls. Hier bedürfte es amerikanischer Mittel.
Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass es zu einer amerikanischen Intervention kommen kann oder beziehungsweise was müsste passieren, dass die Amerikaner sagen, wir greifen jetzt ein?
Diese Möglichkeit ist natürlich gegeben. Die Voraussetzungen wurden dafür in den letzten Tagen offensichtlich geschaffen, indem 12 Tankflugzeuge aus den USA nach Europa beziehungsweise in die angrenzenden Basen des Mittleren Ostens verlegt wurden, als vorbereitende Maßnahme zur allfälligen Luftbetankung von strategischen Bombern. Diese Bomber sind teilweise in den USA stationiert. Es gibt auch mehrere in Mildenhall in England, aber auch die Basis in Diego Garcia im Indischen Ozean ist kürzlich verstärkt worden. Das heißt, die Möglichkeiten, die technischen, militärisch-technischen Möglichkeiten und operativen Möglichkeiten sind ganz offenbar gegeben. Ich denke, dass das auch ein Drohszenario, eine Drohkulisse ist, die die Trump-Administration gegenüber dem Iran aufbaut. Zunächst mal, um zu verhindern, dass der Iran allenfalls die amerikanischen Basen im Raum angreift. Auch das wäre natürlich denkbar. Es gibt ja im gesamten Mittleren Osten mehr oder weniger amerikanische Militärbasen vom Irak bis nach Bahrain. Das läge natürlich rein theoretisch im Visier des Iran, wenn die politische Führung des Iran sich in einen Verzweiflungsakt das eskalieren will. Und um das abzuschrecken, wäre das eine vorbereitende Maßnahme der USA. Und die USA haben damit beide Möglichkeiten, durchaus auch, wenn sozusagen tatsächlich Not am Manne wäre, im Iran direkt einzugreifen auf der Seite Israels, andererseits aber eben auch mehr oder weniger den Iran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das wäre dann eigentlich aber eine Art bedingungslose Kapitulation. Das wäre nur dann denkbar aus der israelischen und westlichen Sicht, wenn der Iran wirklich sich dazu verpflichtete, komplett auf nukleare Bewaffnung zu verzichten, das nicht nur zu tun in vertraglicher Form, sondern auch überprüfbar.
Jetzt hat der Iran natürlich noch eine Waffe in der Hand, die Sperre der Meerenge oder das von Hormuz, wo der meiste Ölverkehr weltweit durchgeht. So eine Sperre würde eine weltwirtschaftliche Katastrophe vergleichbar mit Corona oder dem Russlandkrieg beeinflussen. Glauben Sie an dieses Szenario, dass der Iran so weit gehen würde?
Ich glaube, wenn der Iran das vorhätte oder wenn es ihm möglich wäre, würde er das bereits jetzt tun. Aber auch hier kann ich mich natürlich täuschen, dass wir da eine Überraschung erleben in den nächsten Tagen. Allerdings muss man also auch ergänzen noch zu den Ausführungen in Bezug auf die amerikanischen Verstärkungen militärischer Natur im Raum. Der Flugzeugträger USS Nimitz wird derzeit gerade verlegt aus dem südchinesischen Meer beziehungsweise westpazifischen Raum in den Indischen Ozean, in der weiteren Folge vermutlich in diesen Raum, sodass er dort auch die Schifffahrt schützen kann. Und mit einem Flugzeugträger ist immer eine Flugzeugträgergruppe verbunden. Das heißt, es sind wahrscheinlich zwei Kreuzer, zwei Zerstörer oder drei Zerstörer und ein Kreuzer, Unterseeboote dabei, die also auch der Luftabwehr dienen, sodass also dann allenfalls auch ballistische Lenkwaffen, mit denen dann unter Umständen die zivile Schifffahrt getroffen werden könnte, bekämpft werden können.
Zwei Fragen noch zum Abschluss. Eine völkerrechtlich. Es gibt die Kritik an Israel, beziehungsweise eine sehr mehrheitliche Meinung, dass das völkerrechtlich nicht korrekt wäre, dem Iran in der Form anzugreifen. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das offen gestanden anders. Ich bin natürlich kein Völkerrechtler, sondern ich bin Militär. Ich denke, dass es hier nicht unbedingt zweckmäßig oder ist oder sinnvoll ist, akademische Diskussionen über die Auslegung des Völkerrechts zu führen. Faktum ist, aus meiner Sicht ist der Iran ja zumindest indirekt schon seit geraumer Zeit mit Israel im Krieg über seine Proxys, wie wir sie genannt haben, ja schon Hisbollah, Hamas und mittlerweile auch die Houthis. Und die könnten ja nicht kämpfen, ohne dass sie nicht vom Iran gestärkt, verstärkt und mit Waffensystemen versorgt würden. Das ist das eine. Das zweite ist, warum ich die Diskussion akademisch finde, die Frage, ob ich das jetzt dann als Präventivschlag sehe oder als Preemptive Strike, nämlich im einen Fall Preemptive wäre das, da hätte der Iran sozusagen bereits den Finger am roten Knopf für den Abschuss einer Nuklearwaffe. Das halte ich natürlich nicht für realistisch, dass so weit war man, glaube ich, noch nicht. Insofern wäre das, wenn man es ganz scharf auslegt, natürlich ein völkerrechtswidriges Unterfangen. Ich glaube aber, wenn man das als Präventivschlag auslegt, das heißt, dass man sagen kann, es wird zu einem Angriff kommen, mit großer Wahrscheinlichkeit in der nächsten Zeit und man kommt dem zuvor, dann hat Israel jedes Recht, diesen Angriff tatsächlich zu führen, denn ich gehe davon aus, dass tatsächlich ein derartiger Angriff erfolgt wäre aus dem Iran, jedenfalls die Möglichkeit gegeben wäre. Und wenn wir wissen, wie die topografische und die geografische, die geopolitische Situation Israels ist, in aller Kleinheit dieses Landes, diese territoriale Kleinheit dieses Landes, wäre ein derartiger Schlag für Israel eine Katastrophe und eine existenzielle Bedrohung. Das kann keine israelische Führung zulassen. Ich würde auch noch ganz gerne ergänzen, weil man immer hier diese Frage mit der Rechtmäßigkeit, mit den Sympathiewerten oder Unsympathiewerten des Ministerpräsidenten verknüpft. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass keine israelische Regierung in der Lage gewesen wäre, auf einen derartigen Schlag früher oder später hinzuführen zu verzichten. Wäre geführt worden von jeder Regierung. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich schon, dass eine politische Führung, die über diese Möglichkeiten verfügt, sie hat, den Zeitpunkt sehr genau und klug wählt, unter Berücksichtigung aller Faktoren, sowohl der außenpolitischen Faktoren, Stichwort Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien oder eben Saudi-Arabien, den USA und Iran über die Atomkapazitäten, als auch natürlich innenpolitische Faktoren eine Rolle spielen. Das macht jede Regierung, so laufen die politischen Entscheidungen.
Wie ist Ihre Sicht, wie sich das die nächsten Tage und Wochen entwickeln wird? Also was ist das Exit oder was ist das Ende des Krieges? Wie würde das aussehen? Welche Szenarien sind für Sie denkbar?
Wenn die Meldungen stimmen, dass Israel tatsächlich die Lufthoheit über dem gesamten Territorium des Iran hat, dann ist der Iran mehr oder weniger, da sind die Streitkräfte des Iran mehr oder weniger eine Art Lame Duck und Zielscheibe. Es werden sich einige Reste sozusagen retten können, versprengt, die Führung ist zerschlagen oder wird noch weiter zerschlagen werden. Das heißt, es sind führungslose Teile, ähnlich wie es bei der Hisbollah im Libanon der Fall war, allerdings in wesentlich größerem Maßstab. Das Regime ist geschwächt, ist bloßgestellt, ganz offenbar hat man nicht richtig beurteilt, wozu Israel in der Lage und bereit ist. Das Prestige ist unter in großer Gefahr sozusagen, beziehungsweise ist bereits weg. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass, ohne hier zu viel spekulieren zu wollen, dass es auch eine Stärkung der Opposition im Iran gibt, in einer Form, die sie bestärkt, einen Umsturzversuch zu wagen. Die Frage ist, wozu sind die republikanischen Garden dann noch in der Lage? Sind sie in der Lage, dieses Regime ausreichend zu schützen oder nicht? Hier kann es also durchaus auch zu bürgerkriegsartigen Szenarien kommen. Ein weiteres Szenario ist natürlich schon, dass die politische Führung des Iran erkennt, dass es besser ist, jetzt sozusagen Verhandlungen auch mit einer bedingungslosen Kapitulation anzubieten. Das wäre sozusagen der wünschenswerte und friedliche Ausweg.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Gerne.
Minavoj, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.